Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien.
So, hier ist der 16er. Schönen guten Tag, liebe Leute. Ausgabe Nummer 70. Wir haben gedacht, wir treffen uns nochmal kurz vor Weihnachten. Was haben wir denn? 23.12., oder? Es ist nicht zu glauben, Ewald. Ich grüße nach Gladbach. Wie geht's dir heute Morgen?
Ja, danke schön, Michael. Ich grüße auch alle Leute, die uns anhören. Und ja, mir geht's gut. Also gestern war strahlender Sonnenschein, heute ist ein bisschen bewölkt, aber mir geht es gut. Einen Tag vor Weihnachten, ein paar ruhige Tage stehen mit der Familie stehen mir bevor und vielen anderen, glaube ich, auch.
Aber wir haben gesagt, wie machst du das denn? Wer darf denn kommen bei dir?
Ja, nur die Kinder. Die engsten Familienangehörigen. Einmal bei uns, einmal dort. Also anders geht's nicht. Wir müssen dieses Ding brechen.
Mit oder ohne Geschenke?
So gut wie ohne, aber meine Frau hat für jeden eine Kleinigkeit, glaube ich, besorgt. Okay. Aber ich bin raus. Und viele kein Konsumterror, nur die nötigsten Dinge, die jemand mal braucht.
Ja. Ich bin froh, dass du mich ein bisschen erheitern kannst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin platt und das hat einen Grund. Ich war gestern noch auf Schalke, bin danach zurückgerast in neuer Rekordzeit von 2:15, war froh, dass ich zu Hause war gegen 11 und habe dann unterwegs schon die ersten Nachrichten bekommen, dass also Böses losgetreten wurde, der berühmte Shitstorm. Und habe dann den Fehler gemacht, die Büchse der Pandora zu öffnen. Und ich habe dann in der Tat Anfragen unter anderem auf Instagram zugelassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Also Hunderte von irgendwelchen wahnsinnigen Zuschriften über Beschimpfungen, Gewaltandrohungen, Kündigungsersuchen, alles nur, weil ich ein Fußballspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals kommentiert habe. Also ich weiß, dass ich durchaus Potenzial habe, den einen oder anderen vielleicht aufzuregen wegen 90 Minuten. Das ist auch normal und man kann sowieso nie allen recht machen. Das hat mir schon Ernst Huberti vor 20 Jahren gesagt. Wenn du 50% der Leute erreichst, dann hast du viel gewonnen. Aber was sich jetzt mittlerweile abspielt, ist wirklich Wahnsinn.
Ja, ich war komplett überrascht, weil ich das, als du mir das heute Morgen gesagt hast, das tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, dass wir, dass wir in einer Zeit leben, wo diese sozialen Netzwerke, die Kommunikationsmöglichkeiten eben Vor- und Nachteile bieten. Und der Vorteil ist, dass man wirklich, wenn man möchte, sehr gut kommunizieren kann. Der Nachteil ist, dass man relativ anonym jeden beschimpfen kann oder irgendetwas machen kann. Das ist ein Phänomen, was ich nicht schön finde, was für mich aber auch wieder ein Symptom unserer Gesellschaft ist, wo es nicht allen Menschen gut geht. Und wenn ich so ungebremst Aggressionen rauslasse, das ist für mich kein gutes Zeichen. Also ich habe das selber auch schon erlebt und das ist für mich Kindergeburtstag im Vergleich zu Politikern, die teilweise mit dem Leben bedroht werden. Einer ist schon erschossen worden. Wir haben so viele Probleme diesbezüglich und das ist für mich kein gutes Zeichen. Ich glaube, dass man immer mal einen Fehler machen kann. Und ich habe auch ich glaube doch, dass jeder das Recht hat, mal etwas zu kommentieren. Aber immer gleich zu wissen, was der andere damit gemeint hat und ihn abzuurteilen und zu verurteilen, das ist eine zweite Schiene. Und die dritte Geschichte ist für mich, jemanden zu beleidigen. Dafür gibt es überhaupt keine Berechtigung. Denn Beleidigungen im normalen Leben werden auch geahndet. Und das ist für mich das allerletzte, Leute zu beleidigen. Ich glaube, du hast einen Fehler gemacht, offensichtlich in der Einschätzung einer Situation.
Darüber kann man sogar auch noch diskutieren. Also ich meine, um das auf den Punkt zu bringen, ja. Mir geht's seit Wochen auf den Sack, dass ständig Leute hinfallen, schreien auch. Ich habe halt den Vergleich auch zum Handball, wo ich seit 2 Jahren unterwegs bin und sehe, wie da körperlich miteinander umgegangen wird und wie aber auch fair miteinander umgegangen wird. Und ganz ehrlich, da kann ich mich nicht mal dran erinnern, überhaupt jemals irgendjemand schreien gehört zu haben. Ja, selbst bei schlimmeren Verletzungen. Bei Verletzungen ist das ja völlig okay. Ich habe eine Szene vor Augen aus dieser Saison, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo der Klos, ich glaube, gegen Leverkusen ganz schlimm an der Außenlinie einen auf den Spann kriegt, so ein richtig übles Ding, wo er umknickt und wo er dann richtig schreit. So.
Wer?
Fabian Klos.
Ah ja.
Der wollte so eine Flanke reinbringen und hat, das war mich ein Punkt, wo ich den Schrei verstehe, wo ich den Schmerz verstehe und wo man auch halt in dieser Situation ohne Zuschauer mitfühlt, ja. Aber ich habe auch 40, 50 Mal in dieser Saison alleine irgendwelche Schreie reingehört, wo überhaupt gar nichts war. Und das mag ich gestern in einer Szene mit Stambouli dann falsch eingeschätzt haben und zu Unrecht ihn damit eingetütet haben in diese Kategorie, die aber in dem Spiel von Ulmer Seite und von Schalker Seite schon wieder 5, 6, 7 Mal war. So. Diesen ganz konkreten Fall kann man besprechen. Das haben die Schalker übrigens vorbildlich gemacht. Da ruft der Pressesprecher an. Wir haben das Thema besprochen. Ich habe gesagt, sorry, wenn ich da einen Fehler gemacht habe. Bitte sag's dem Spieler auch. Von Vereinsseite professionell super, besser geht's nicht. Aber was sonst abgeht, was sich an einer Situation dann entlädt, ist es einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und ich muss mich fragen, wie ich damit jetzt in Zukunft umgehe. Weil das kann nicht sein, dass ich deswegen so einer Scheiße nicht mehr schlafe, auf Deutsch gesagt.
Nein, das kann es nicht sein. Da hast du völlig recht. Und ich bin da 100% auf deiner Seite. Es ist, jeder kann mal einen Fehler machen, aber die Gesamtentwicklung ist erbärmlich. Es ist einfach so. Und das, was du im Handball erlebst, dort, das ist ein Männersport. Da werden viel, viel mehr, da passiert
übrigens
viel
auch mehr. Ein Frauensport, die sich auch ordentlich auf die Möppe hauen, wie es so schön heißt. Ne?
Absolut, absolut. Und da auch nochmal ein Hinweis. Ich sehe auch viel Frauenfußball. Ich habe auch die Frauen-WM gesehen. Da siehst du das nicht. Da gibt es auch Fouls. Da gibt es auch manchmal üble Fouls. Aber da siehst du nicht, dass irgendeine Frau sich dreimal abrollt, schreit und tobt. Die Drama-Queens sind die Männer geworden in letzter Zeit.
Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, es ist hauptsächlich die Bundesliga. Korrigier mich. Ich weiß nicht, ob es in der zweiten auch so ist. Ich weiß nicht, ob es in der Champions League siehst du das weniger zumindest. In England siehst du es weniger, ohne das jetzt zu glorifizieren. Da haben sich Dinge auch anders entwickelt. Aber also in der Bundesliga ist es mir wirklich vermehrt aufgefallen dieser Saison. Tut mir leid.
Ja, zweite Bundesliga, glaube ich, dass die auch nicht so weit dahinterher sind. Du hast einen Blick auf Champions League, das habe ich auch. Du siehst mehr Premier League als ich, aber das ist, glaube ich, unstrittig, dass in der Premier League das so etwas nicht gibt. Denn gerade dann, gerade in England, da wird dieses Phänomen gelebt. Hart, aber fair. Manchmal sind sie dort auch brutal. Auch richtig, aber du wirst es nicht erleben, dass jeder bei jeder Kleinigkeit macht und tut und vor allen Dingen noch stundenlang liegen bleibt und im Handball erst recht nicht. Insofern ist das völlig nachzuvollziehen, dass dir das auf die Nerven geht. Du bist jemand, der den Fußball beobachtet, der ihn super kommentiert und der das permanent erleben muss. Und es tut mir leid, ich finde es nicht schön, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht korrekt und... ja, und wenn du dann mal aus dieser, was man natürlich jetzt auch mehr hört, das muss man auch dazu sagen, die Stadien sind leer und diese Schreiereien wird es früher vielleicht auch gegeben haben, aber du hörst es halt nicht. Du hast es nicht gehört, weil der Lärm der Fans, die Unterstützung der Fans das natürlich überdeckt haben. Es gibt keinerlei Berechtigung, darauf so zu reagieren. Beleidigungen sind absolutes No-Go und auch eine, man kann ja mal sagen, Michael Born, da hast du dich aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, dass du generell recht hast, aber in dem Fall ist er wirklich getreten worden. Und
völlig okay.
So. Ja, dann hast du es halt mal einmal falsch eingeschätzt, aber die Gesamteinschätzung ist einfach so. Und wenn wir davon nicht wegkommen, dann wird der Fußball albern. Und Wir müssen auch davon wegkommen, dass man im Netz machen kann, was man will. Es gibt ja entsprechende Bestrebungen. Wir machen auch dieses Jahr mit unserer Technikerkrankenkasse da so Heureka-Sendungen, gerade über diese Aggressivität und Beleidigungen im Netz. Das ist für mich auch ein No-Go. Das kann nicht sein. Insofern.
Der Punkt ist natürlich, also ich glaube, da kommen ganz verschiedene Dinge zusammen. Natürlich erstmal die Situation von Schalke 04 als Fan. Ich bin da gestern auch durch Gelsenkirchen gefahren und habe auch irgendwie nochmal so das Gefühl gehabt, aus der Historie, wenn ich da lang gefahren bin, das ist wirklich mit so die Region, wo der Verein, der Club wirklich mit das Wichtigste ist. Und dementsprechend ist die Frustration da natürlich auch maximal. Und ich kann auch verstehen, dass ich dem einen oder anderen mit meiner Art zu kommentieren auf den Sack gehe. Das kann ich verstehen, das muss ich akzeptieren, das ist so. Nur ich kann mich jetzt auch nicht um 180 Grad drehen, weil das bin ich dann nicht mehr. Dann kann ich da leider nicht mehr hingehen. So, das ist das eine. Das nächste ist, alle sitzen alleine zu Hause momentan. Was macht man da? Ja, da hat man halt neben dem Fernseher oder neben dem Laptop oder neben was auch immer, Tablet, noch das Handy an und da kann man sich da noch ein bisschen abreagieren. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Das ist das Nächste. Und was mich halt besonders verblüfft hat, ist, dass es wohl in der ersten Hälfte schon massiv losging. Und jeder, der ein bisschen Fußball guckt, und das tun ja alle, muss zumindest eingesehen haben, dass es eigentlich, auch wenn Schalke ganz weit abgeschlagen ist und die große Schwierigkeiten haben. Aber sie haben gegen den Regionalligisten aus Ulm gespielt, der das richtig gut gemacht hat, der mehr Ballbesitz hatte in der ersten Hälfte, der Schalke zum Teil hat laufen lassen. Und was soll ich Ihnen dann sagen? Soll ich sagen, ja, Schalke macht ein Riesenspiel oder was?
Nein, aber da muss ich natürlich so ein bisschen einhaken. Natürlich, als Kommentator ist das eine schwierige Situation. Aber du weißt genau, wenn eine Mannschaft, so wie Schalke, und die meisten Spieler sind ja schon das ganze Jahr über da, wenn die eine derartige Misserfolgsserie hinter sich haben, dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, ob du gegen erste Liga, zweite Liga oder dritte Liga und selbst Regionalliga spielst. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass unsere Gesamtentwicklung im Fußball vielleicht nicht an der Spitze die Weltklasse-Spieler produziert, aber in der Breite werden alle besser. Wir haben zig Nachwuchsleistungszentren, aus denen 3-6% vielleicht pro Jahr in die Bundesliga oder in die Profikader aufrücken von Profivereinen. Alle anderen bleiben aber auch irgendwo im System. Und das heißt, unsere zweite Liga, unsere dritte Liga, auch unsere vierte Liga, selbst die fünfte Liga, profitiert davon, dass wir gut ausgebildete Nachwuchsspieler haben, die eben den Sprung ganz nach oben nicht schaffen. Deswegen sind wir in der Breite besser geworden. Und heutzutage, wenn du gegen einen gut trainierten Regionalligisten spielst, kriegst du schon seine Probleme. Und du siehst es ja auch beim DFB-Pokal in der ersten Runde, bevor ein Erstligist schon mal ein, zwei Pflichtspieler hat, die spielen gegen einen guten Regionalligisten und scheiden aus. So, das ist schon möglich. Und Schalke ist psychologisch auf dem Zahnfleisch.
Ist so. Ja gar keine Frage. Deswegen muss ich es ja trotzdem aber bewerten und sagen, was Sache ist. Und dass ich da nicht sagen kann, das ist ja überragend, wie Schalke die hierher spielt irgendwie. Und sie hätten mindestens 6-7 Tore schon machen müssen. War halt nun mal einfach nicht. Ja?
Nein,
und dann entlädt sich natürlich der Frust, wahrscheinlich auch über die Gesamtsituation, halt unglücklicherweise mal an mir. Muss ich mit leben. Das ist so, wenn man das Köpfchen rausstreckt, dass man mal auf die Fresse kriegt, auf Deutsch gesagt. Aber nichtsdestotrotz kommt es ja auf die Art und Weise an. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich so in dieser Falance unterwegs bin. Da gibt es ja auch ganz andere noch. Und wenn ich dran denke, ich glaube, das ist mir heute Morgen eingefallen, als wir noch Zuschauer hatten, musste Marcel Reif, glaube ich, mal unter Polizeischutz in Dortmund ins Stadion. Also das gab es auch schon für Kollegen von mir. Die Frage ist, muss man das jetzt einfach akzeptieren? Muss man es hinnehmen? Muss man irgendwie nochmal reagieren? Oder lässt man es einfach? Ich glaube, ich werde es einfach lassen, weil es letztendlich nichts bringt. Es ist halt nur auffällig, momentan wird es mehr. Wir haben darüber gesprochen, bei mir war es schon bei Frankfurt-Gladbach so letztens, wo ich von beiden Seiten dann auf die Fresse gekriegt habe, dass ich ja für den jeweiligen Verein sehr parteiisch bin. Also es ist momentan anscheinend einfach so, dass es Überhand nimmt und die Frage ist, was macht man draus?
Ja, also ich, du hast eben gesagt, viele Leute sitzen zu Hause und gerade für Schalke, für die Region ist der Verein natürlich überlebenswichtig und für viele ein Lebensinhalt. Ich bekomme aber auch immer mehr mit, dass Menschen jetzt auch mal merken, naja, also es geht ja nicht nur um Schalke 04, es geht auch um uns alle. Es geht um Zehntausende, Hunderttausende, keine Ahnung, vielleicht sogar über 1 Million oder mehr Schalke-Fans, Anhänger, denen es nicht unbedingt 100% besser geht, wenn Schalke jetzt erfolgreich ist, sondern wir merken gerade innerhalb dieser Corona-Krise, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es nicht nur darum gehen kann, einen Verein zu unterstützen, sondern es geht auch um die eigene Gesundheit, es geht um die eigene Wirtschaftlichkeit, es geht um unser Überleben hier in dieser Gesellschaft. Und wir sollten auch das, die Unterstützung eines Clubs, auf das menschliche Maß zurückschrauben und jeder Einzelne seine eigenen Interessen sehen. Sich abzureagieren, gerne. Also du hast gesagt, man sitzt zu Hause mit dem Telefon. Ich sitze auch zu Hause. Und ich bin auch nicht dauernd draußen und ich bin auch nicht dauernd zufrieden. Ich gucke gerne Krimis mit meiner Frau und ich reagiere mich auch ab, aber nicht im sozialen Netzwerk. Die Nachbarn über uns und unter uns hier, wir haben eine sehr gute Hausgemeinschaft, ab und zu kommt dann mal eine vorsichtige Nachfrage, ist alles in Ordnung bei euch? Das ist dann in dem Moment passiert, wenn irgendein Arschloch 1,5 Stunden lang in einem Film alles machen kann, betrügen, ermorden, intrigieren, ich weiß nicht was alles, alles falsch machen kann und irgendwann mal möchte ich auch, dass dieser Mensch zur Verantwortung gezogen wird. Und wenn das nicht rechtzeitig passiert, dann drehe ich durch, dann beschimpfe ich den Ermittler, dann beschimpfe ich.
Ist dein Ernst?
Den brülle ich zusammen und dann denken meine Nachbarn, beschimpft er jetzt seine Ehefrau, was ist da los? Also man kann sich auch mal abreagieren, aber nicht gegenüber anderen Menschen, die
mit der Sache. Es sind ja letztendlich sind das ja auch, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe da das Ding dann zugemacht irgendwann, lass es 200, 300 sein, ja?
Ja.
Man muss ja auch immer noch mal das große Ganze sehen. Aber es kam halt jetzt so massiert, dass ich es zumindest noch mal vielleicht auch aus therapeutischer Sicht kurz besprechen wollte.
Ja, ist absolut richtig.
Bevor ich ins nächste Spiel stürze.
Vor einem Dreivierteljahr habe ich das Gleiche gehabt.
Mit Bayern,
Das war im März, im Februar, glaube ich, da habe ich eine Äußerung, ist von mir aus dem Zusammenhang gerissen, veröffentlicht worden von einem Vortrag, wo ich gesagt habe, um Bayern-München-Fans muss man sich besonders kümmern. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen worden und mir wurde unterstellt, ich würde alle Bayern-München-Fans beleidigen. Ich habe das dann klargestellt und habe dann gesagt, naja, ich habe es so und so gemeint, damit wollte ich niemandem zu nahe treten. Wenn sich jemand ernsthaft verletzt gefühlt hat damit, akzeptiere ich und respektiere ich das. War aber absolut nicht meine Meinung. Das war ein Scherz, den ich gemacht habe. Aber auch da, wenn man etwas aus dem Zusammenhang reißt, da sind viele an die Decke gesprungen. Es sind aber auch viele anschließend gekommen und haben geschrieben, aufgrund dessen, was ich da geantwortet habe, und gesagt, das tut mir leid, so habe ich das auch nicht gemeint und ich wollte sie nicht beleidigen. Ich wollte die Leute auch nicht beleidigen. Aber wie gesagt, man muss eben alles ein bisschen runterfahren und ein bisschen eindampfen und nicht nur sich gegenseitig beschimpfen, sondern man kann immer was Kritisches sagen, aber nicht die Kontenance und den Respekt verlieren, das geht nicht.
So, und jetzt wollen wir mal Hans Meyer anrufen, ein bisschen quatschen mit dem, ne? Über alles, was so passiert ist 2020. Gute Idee?
Absolut. Müssen wir nochmal auf die Tabelle eingehen? Ich hatte eigentlich gehofft, Bayer Leverkusen steht oben, aber durch zwei unglückliche Fehler von Jonathan Tah hat Leverkusen leider dieses Spitzenspiel verloren. Das finde ich sehr schade, weil Leverkusen es für mich nach dieser Hinrunde verdient hatte.
Ja.
Einfach oben, ist ja noch nicht zu Ende, es sind ja erst 13 Spiele. Also
genau.
Gefällt mir super gut, wie die das machen. So, ansonsten, was gibt's hier noch zu sehen? Nee, komm, Lass mal gut sein.
St. Pauli lassen wir weg. St. Pauli lassen wir weg. HSV lassen wir weg. Das alles verschieben wir auf Januar 2021 und dann gehen wir mal wieder richtig rein in die Analyse.
Genau.
Heute soll es das sein, oder?
Genau. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Hans Meyer und dann gucken wir mal weiter.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
So, liebe Freunde, wir wollen dann mal über dieses merkwürdige, verrückte, bizarre, ja, für einige auch traurige, aber durchaus ereignisreiche Jahr nochmal sprechen und haben uns überlegt, mit wem können wir das machen. Und mein erster Impuls war, Ewald, wir müssen Hans Meyer anrufen. Und Ewald hat Hans Meyer angerufen und ich sage, Gott sei Dank, Hans Meyer ist da. Guten Morgen, Hans Meyer.
Ja, guten Morgen, hallo.
Morgen, Hans, ich bin auch da. Ja, also ich bin ganz glücklich, Hans, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, mit uns mal über dieses Jahr 2020 zu sprechen. Als ich dich gestern angerufen habe, da haben wir ja schon am Telefon im Auto darüber gesprochen, das hätte ich alles schon aufnehmen können. Bei dir besteht ja nicht die Gefahr, dass man mit dir etwas diskutiert und am anderen Tag ist die Energie und die Leidenschaft nicht mehr da. Ich glaube, du gehörst zu denjenigen, mit denen man rund um die Uhr die ganze Nacht diskutieren kann, ohne sich auszuquatschen. Und am anderen Tag geht es wieder von vorne los, weil du so viel zu sagen hast und so viel Erfahrung gesammelt hast und auch so viele gesunde und schöne Ansichten zum Fußball hast, dass uns das eine Ehre ist, mit dir darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dir macht es genauso viel Spaß wie uns.
Ewald, das ist erstmal dein ganzer Vorspann. Hast du irgendwo einen Wunsch? Würdest du mir deine Kontonummer vielleicht mailen oder auch simsen, damit ich dir für die freundlichen Worte ein bisschen was zurückgeben kann?
Ich geb sie dir gleich durch, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass du durch jahrzehntelange Sozialisation in einem anderen Wirtschaftssystem jetzt nicht nur auf die materielle Art und Weise mir danken willst, sondern mir auch vielleicht durch die warme Worte reichen.
Ja, hast du recht, pass auf, weil ich natürlich auch zu der seltenen Gattung von Menschen, lebenden Menschen zähle, die noch beide Wirtschaftssysteme kennengelernt haben.
Genau, okay. Genau so. Ja, das ist okay. Wirklich so. Wir haben vor ein paar Wochen, haben wir mit Juri Schlünz ein langes Gespräch gehabt. Worum ging es da nochmal?
Okay. Barcelona gegen Hansa.
Ja, aber Juri ist damals mit der Trommel um Christbaum noch gelaufen. Das kann man doch gar nicht richtig zählen. Ne?
Ja, und das ist mir dann auch erst klar geworden, genau. Ne? Weil man, als wir da gesprochen haben, ich habe Juri ja kennengelernt, als ich nach Rostock kam. Und das war, das war 1997. Okay. Und dann wollten wir mit ihm über die alten Zeiten, über den Übergang reden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Zusammenhang war. Und dann sagt er mir, also mittlerweile
30 Jahre deutsche Einheit war der Zusammenhang.
Ja, genau, 30 Jahre deutsche Einheit. So, und dann 30 Jahre deutsche Einheit, dann haben wir festgestellt, dass Juri 1989, ich meine, kannst du ja ausrechnen, ne, dass er mehr Zeit jetzt in der deutschen Einheit verbracht hat, wesentlich mehr Zeit sogar, als in der Ex-DDR. Und das vergisst man dann immer so schnell, weil ich hab Juri, wie gesagt, du hast völlig recht, es werden immer weniger, die das auch miterlebt haben, gerade die jungen Menschen, die haben ja gar keine Vorstellung davon, was da früher mal gewesen ist. Ne?
Da hast du recht, und da gehören natürlich eine ganze Menge dazu, wo gar kein ein echtes Interesse daran hat, was eigentlich damals war.
Ja, absolut. Absolut.
So, jetzt haben wir einen Tag vor Heiligabend und trotzdem können wir uns, keine Ahnung, vielleicht für ein halbes, dreiviertel Stündchen zusammen unterhalten, was uns so einfällt über dieses abgelaufene Jahr. Und da kommen wir natürlich an dem Thema Nummer eins einfach nicht vorbei. Das gilt ja für uns alle. Was sind deine ersten Erinnerungen an Corona, wenn du zurückdenkst in dieses Jahr?
Nochmal die letzte Frage.
Was sind deine ersten Erinnerungen, was du mit Corona für Erfahrungen gemacht hast, als das losging im März? Was fällt dir da als erstes ein?
Ich muss mal ein klein wenig aufholen. Von all denen, die unter Corona zu leiden haben. Oder auch, es gibt ja auch ein paar, die sogar profitieren, wenn ich an wirtschaftliche Dinge denke. Es gibt ja nicht nur Verlierer. Aber wenn ich alles zusammennehme, bin ich natürlich nicht aussagefähig für sehr viele Menschen, weil ich im Grunde genommen von dieser ganzen Situation, die jedem auf den Keks und auf den Geist geht, bin ich allerdings nicht beschädigt oder nicht geschädigt. Ich habe vorher genug Geld gehabt, um zu leben, und ich habe danach genug Geld, um zu leben. Also es ist für mich keine, wie für etliche Menschen, es ist keine Existenzfrage, erstens. Zweitens habe ich eine Partnerin, also ich lebe nicht alleine als 78-Jähriger. Mhm. Ich habe drittens eine Wohnung, wo sehr, sehr viele in einem exklusiven Urlaub wohnen würden und leben würden. Ich habe, was ich weiß, den Virus nicht. Ich bin gesund. Ewald, das ist nicht das Normale. Ich sag mal, da gibt es Millionen Menschen, die das unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Natürlich, und dann gehöre ich natürlich auch zum Glück zu den Menschen, da gibt es natürlich eine Menge, die durchaus mit der mehr Freizeit, die sie haben, durchaus was Sinnvolles machen können. Da lesen sie wieder mal ein Buch oder sie beschäftigen sich mit ein paar anderen Dingen ein bisschen intensiver. Also das ist natürlich jeden selbst überlassen. Aber ich sage mal so, wenn man mich fragt, ich habe diese Corona-Krise bisher aber so weggesteckt oder mitbekommen, dass ich auf keinen Fall barmen kann. Und was mich aber auch selbst betrifft, wenn ich diese ganzen Diskussionen über die ganz komplizierten Maßnahmen, die dagegen aufgenommen werden, wenn ich diese ganzen Diskussionen nehme und auch diese Klugscheißerei, da sind wir als Fußballtrainer natürlich auch gewappnet, denn wir machen das seit wir Trainer sind. Ich bin 40 Jahre, habe ich auf der Bank gesessen. Ich habe mitbekommen, dass Millionen Menschen, die überhaupt nicht einschätzen können, was Spieler, Trainer und Funktionäre in ihren Clubs eigentlich an sinnvollen oder weniger sinnvollen tun. Und trotzdem sind wir beurteilt und verurteilt worden. Also wir haben dort unsere Erfahrung. Aber wenn man solche Erfahrungen hat und sie auch verwendet, dann kann man natürlich über das, was momentan läuft, nicht zu den Querdenkern gehen und mitmachen. Okay?
Das hast du sehr, sehr schön erklärt, Hans. Und das ist so ein Grundproblem, was sich auch durch unsere Sendungen die ganze Zeit zieht, weil wir immer wieder mit solchen Themen zu tun haben. Wir haben immer wieder Menschen, die etwas sagen, ohne es wirklich beurteilen zu können, bis in die Fußballvereine hinein, nicht nur in der Fanszene, sondern und auch nicht nur bei Sportjournalisten, auch in den Vereinen selbst gibt es viele Leute, die glauben, dass sie das verstehen, was da passiert und Entscheidungen treffen und es trotzdem oft nicht richtig machen. Das ist ein Grundproblem der menschlichen Kommunikation, die Dinge so zu kommunizieren, wie es richtig wäre, Lösungen zu bekommen, anstatt sich einfach nur zu beschweren und über Leute herzuziehen. Und ja, B natürlich die Kompetenz, die nötige Kompetenz, um etwas zu... und dazu muss ich nicht unbedingt aus dem Fußball kommen. Es reicht auch schon, wenn man mal sagt, so, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Sag du doch mal, wie du das empfindest. Über Jahrzehnte erlebt, genau so. Insofern, das ist ein sehr, sehr guter Aspekt, den wir manchmal noch viel zu wenig berücksichtigt haben. Dafür bin ich dir sehr dankbar, denn leider Gottes nutzen das im Moment, du hast es eben gesagt, viele Menschen haben so viel Freizeit und wissen gar nichts damit anzufangen. Und insofern hat sich das Geschehen viel mehr in die sozialen Netzwerke noch verlagert. Und wenn jemand heute irgendetwas sagt, dann springen sofort alle auf den Baum, ohne eigentlich ganz genau zu wissen, was sie da tun und lassen ihren Frust raus. Und das ist ein Grundproblem in unserer virtuellen Welt.
Spricht ein Riesenproblem an, bei allen Vorzügen der neuen Formen der Kommunikation, wo ich ja absolut nicht hundertprozentig am Laufenden bin, aber ich sehe natürlich die fantastischen Vorteile dieser neuen Technik und ich sehe aber auch die Riesenprobleme, die sich im Grunde genommen Mitteilen von Menschen, die nur Meinungen und natürlich keine Faktenkenntnis haben, zum Besten geben und wie sich diese zum Teil unglaublich irrigen, verrückten Meinungen aber auch verbreiten können. Das ist ein Riesenproblem, aber das klären wir zwei heute nicht.
Nein. Du hast das eben sehr schön erklärt, dass es viele Menschen gibt, die darunter gelitten haben und dass wir, so du genauso wie ich, in einer anderen Situation sind. Ich bin jetzt auch nicht mehr in der Notwendigkeit, für Tore, Punkte, Meisterschaften zu sorgen. Und ich konnte auch mit der Zeit etwas anfangen. Ich bin auch gesund geblieben. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, habe mich mit Klimawandel, mit Gemeinwohlökonomie, mit Umweltschutz und all diesen Dingen beschäftigt. Bin viel in der Natur gewesen. Also uns hat es nicht betroffen, aber es haben viele Menschen darunter gelitten. Du hast gesagt, dass wir privilegiert sind in diesem Moment. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt jemand ein kleineres, mittleres Unternehmen hat und nicht weiß, was er machen soll, und selbst diese Unterstützungen noch nicht angekommen sind, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und in dem Zusammenhang wollte ich dich fragen, wie siehst du denn die Wirkung oder wie hast du das erlebt, auch als Vorstandsmitglied von Borussia, wo ihr ja damit zu tun hattet, welche Auswirkungen diese ganze Corona-Krise eben auch auf ein größeres Unternehmen wie ein Fußballverein hat?
Kann man im Grunde genommen verallgemeinern. Wenn das irgendjemand sagen kann, der im Fußball arbeitet, im bezahlten Fußball sowieso, aber natürlich auch in den kleinen Vereinen, im Amateurbereich, wenn irgendjemand sagen kann, er hat das bisher ohne Probleme weggesteckt, dann stimmt das nicht. Es sind einige Dinge nachher im Inhalt, einige mehr oder weniger, wenn ich mitbekomme, dass also die Art und Weise, wie wir im Fußball aufgestellt sind, im bezahlten Fußball, dass also so viel Spieler pro Mannschaft auch aus dem Ausland kommen, dass sie nach Hause, wenn sie nach Hause reisen, über eine Grenze müssen, dass in diesen Ländern unterschiedliche Ausprägung dieses Virus da ist, dass unterschiedliche Maßnahmen laufen. Wenn ich daran denke, dass jetzt Spieler nicht nach Hause können, weil wir kaum richtige Pause haben und man gar nicht weiß, ob sie wieder zurück können wegen eventueller Quarantäne. Ich denke da an England. Also wenn ich mitbekomme, dass dann einige Mannschaften aber richtige Probleme, wenn ich zuletzt jetzt an Würzburg denke, wo ganze Mannschaften im Grunde genommen ausfallen, wegen Virusbefall, wegen Quarantäne, dann ist doch das schon alleine ein Riesenproblem. Das, was vor allen Dingen besonders sichtbar ist, was nicht sichtbar ist, was aber auch sonst nicht sichtbar ist, ist die Frage, dass dieser Fußball, und deswegen habe ich auch diese Vorwürfe, die für mich von unkompetenter Seite, nicht von der Funktion her der Leute, die das aussprechen, sondern Kompetenz meine ich, dass sie wissen, wie ein Fußballclub im bezahlten Fußball dafür sorgen muss, um die Erwartungen der Fans und die Erwartungen der Spieler und die eigenen Erwartungen zu erfüllen, was da alles dranhängt. Aber dass momentan der Fußball ähnlich wie die Lufthansa, aber vordergründig abhängig ist, dass Zuschauer beziehungsweise bei der Lufthansa Fluggäste einsteigen. Das ist so logisch, dass man an irgendeiner Stelle sich eigentlich auf die Zunge beißen müsste, wenn man sagt, man muss sich wundern, wie schlecht im Fußball wirtschaftlich gearbeitet wird, dass also jede Erschütterung die in ihrer Existenz bedrohen. Erstens bedroht diese Scheißkrise den Fußball nicht generell in der Existenz, weil es eine ganze Menge gegeben hat, die nicht gut gearbeitet hat, sondern sehr gut gearbeitet. Und dann gibt es eine ganze Menge Clubs, die ich aber auf Teufel komm raus nicht kritisieren würde, weil ich die engeren Zusammenhänge der ganzen Jahre und dessen auf Kenntnis der Basis, auf der dieser Fußball finanziert wird, natürlich auch weiß, wie schwierig es ist, dort an irgendeiner Stelle sich ein bisschen Fett aufzufressen, also im Grunde genommen etwas in der Rücklage zu halten. Das sind so unkorrekte und unsachliche Beiträge, auch zum Teil von Politikern, wo ich manchmal mit dem Kopf schüttle, aber sie werden wir nicht klären, weil wir im Grunde genommen das immer wieder haben. Und Populismus ist in allen Lebenslagen offensichtlich immer noch ein sehr erfolgreiches Mittel.
Nee. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie ist das eigentlich gelaufen seit März? Ich kann mich erinnern, Ewald und ich haben hier zusammengesessen, als es dann mit dem Spielbetrieb wieder losging. Und wir waren eigentlich der Meinung, normalerweise kann das überhaupt nicht funktionieren. Das wird nichts werden. Wie soll überhaupt die Meisterschaft zu Ende gespielt werden? Wenn man da nochmal einen Strich drunter macht, jetzt muss man sagen, da hat auch erstaunlicherweise sehr viel gut funktioniert. Ja, die Frage ist jetzt...
Das ist schön, dass du darauf eingehst, weil für mich regelrecht ein Wunder passiert ist. Ja. Weil ich natürlich, wie jeder, der so lange wie ich oder auch viel, viel weniger und kürzer, jeder weiß, was man empfindet als Trainer, wenn man vor 60 oder 70, 80.000 in Dortmund ins Stadion reinläuft, was das bei einem emotional auslöst. Und was diese Emotionen natürlich auch auf Leistungsfähigkeit und auf positive und negative Aspekte für einen Einfluss haben kann. Also diese Frage Heimvorteil, dass es sich offensichtlich gegen Dortmund zu Hause in der Regel leichter spielen lässt in Gladbach, als wenn ich vor 80.000 nach Dortmund muss. Das ist klar, aber dass das im Grunde genommen berechtigt bei uns riesen Fragezeichen aufgeworfen hat, und jetzt kommt das. Und wenn ich aber nehme, dass eine Endrunde stattfindet, in Champions League in Frankreich, in Lissabon, ja. Dass im Grunde genommen in Lissabon ich durchaus nicht der Meinung war, dass ein einziges Spiel, was ich gesehen hätte, von schlechterer Qualität gewesen wäre als früher oder als sonst. Ich habe richtig gute Qualität gesehen. Wenn wir vielleicht auf die Bundesliga noch eingehen wollen, hätten wir auch ein paar gute Beispiele. Ich habe selten eine Meisterschaft erlebt in den letzten 20 Jahren, vielleicht noch länger. Selten eine Meisterschaft erlebt, die im Grunde genommen so wenig Mannschaften auf dem Feld hat für die Neutralen, die nicht zufrieden sein können mit dem, wie es bisher sportlich gelaufen ist. Könnten wir nachher vielleicht nochmal eingehen. Ich habe ganz, ganz wenige, drei, vier Mannschaften, die der Fachmann, wo der Fachmann sagt, hey, die könnten unzufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf. Ansonsten gibt es bei realistischen Ansätzen, bei realistischen Erwartungen fast nur Mannschaften, die es vorzüglich machen.
Redest du jetzt von der neuen Saison, die jetzt gestartet ist, oder redest du von der Saison, die irgendwann beendet wurde?
Ich spreche von dem, was bisher in unserer Meisterschaft gelaufen ist.
Ah, okay.
Wenn ich dort Mannschaften nehme wie Leverkusen, wenn ich an Mannschaften denke wie Stuttgart, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, wie Union, aber das ist noch nicht alles. Da könnte ich noch ein paar andere anführen. Wenn ich daran denke, wie solide es Frankfurt seit Jahren macht, wie es Freiburg solide macht, Augsburg. Natürlich immer aus der Sicht des Neutralen, der Zuschauer in Augsburg oder auch der Zuschauer, der Journalist in Freiburg, der mich permanent anruft und sagt, ob nicht dieser pessimistische, negative Streich endlich mal den europäischen Fußball anläuft. Also die meine ich jetzt nicht. Ich meine, wenn ich den Ewald Lienen anrufe und sage, Ewald, was sagst du dazu, dass er schon wieder mit dieser Mannschaft im Mittelfeld ist? Weißt du, wo man dem Trainerkollegen Streich doch eigentlich ständig drücken und umarmen muss und ihm gratulieren muss für das, was er macht. Mhm. Also, und wenn du aber diese realistischen Erwartungen nimmst, Ich habe vorhin nur Mannschaften genommen, die nicht normalerweise ganz da oben stehen. Ich spreche nicht von Bayern. Ich spreche nicht von Dortmund und Leipzig, die sowieso in einer bewundernswerten Art und Weise auch das international auch noch bestätigen. Unser Fußball rein sportlich hat in dieser Krise bisher trotz große Schwierigkeiten mit Training und Belastungsgestaltung bisher offensichtlich nicht gelitten.
Was aber kommt, ist ja jetzt Jetzt geht es ja sozusagen erst ans Eingemachte. Ja? Also ich war gestern auf Schalke. Die haben jetzt ein paar Tage frei, wenn man überhaupt von frei reden kann. Und dann geht es Schlag auf Schlag ab dem 3. Januar beziehungsweise dem 2. Januar weiter. Und gestern waren, glaube ich, 4 oder 5 neue muskuläre Verletzungen da, die zumindest dafür gesorgt hatten, dass gestern kein Spiel möglich war. Wir haben das hier auch mit Medizinern besprochen bei uns in der Sendung. Ehrlich gesagt, wir befürchten noch den großen Knall in Sachen Verletzung. Was ist so deine Prognose, wenn du an Januar, Februar, März, April, Mai denkst?
Ewald, hast du recht, aber das ist spekulativ und haben es eigentlich auch nicht. Das finde ich schön von den Verantwortlichen des Clubs, wenn ich mal nur bei Borussia nehme. Ich finde es schön, dass der Max Eberl und vor allen Dingen aber auch Marco Rose, der verantwortliche Trainer auf der Bank, dass sie nicht davon sprechen, dass wir praktisch 8 Monate oder 7 Monate im Grunde genommen unseren Zakaria, unser Supertalent im Mittelfeld, ein unglaublich wichtiger Spieler für uns, überhaupt nicht zur Verfügung hatten. Das hatte natürlich mit Corona weniger zu tun, das war eine ganz normale Verletzung. Aber dass wir einen Hoffmann verlieren, ich habe immer große Hochachtung vor seinen Leistungen gehabt. Aber das, was er in den letzten Wochen vor seiner Verletzung hatte, das war richtig stark. So stark habe ich ihn noch nie gesehen. Aber dass er ausfällt und wochenlang für uns nicht zur Verfügung steht. Und das kann eigentlich fast jeder Club kann das für sich sagen. Und dann haben wir einen Linksverteidiger, wo ich sage, nach den fantastischen Leistungen über ein Jahrzehnt von unserem Schweden Wendt auf der Linksverteidigung, haben wir einen Glücksgriff der Max gemacht mit Benzebani. Jetzt fällt er uns schon wochenlang aus wegen dieses Scheißvirus. Also ich sag mal so, es hat eigentlich jeder so seine Wehwehchen schon gehabt. Und in der Gesamtheit muss ich mich aber verbeugen vor der Leistung aller Verantwortlichen, in allererster Linie der Verantwortung des Cheftrainers, wie er mit Neuland umgeht. Es ist kein Neuland für Engländer, auch nicht für uns, dass wir mal 2-3 Wochen im englischen Rhythmus spielen. Und wenn der Rhythmus so ist, dass wenigstens 2 komplette Tage dazwischen, besser 3, zwischen 2 Wettkämpfen ist das auch kurzfristig überhaupt kein Problem. Die Jungen sind alle gut trainiert. Aber wenn es so passiert wie jetzt, dass wir in einem knappen Monat 9 Spiele haben, das ist doch Wahnsinn. Und das war ein Hobby von mir ein bisschen, wenn es um Belastungsgestaltung der Woche des Monats, aber auch die langfristige Planung ist. Ich wäre momentan total hilflos und wäre wieder Lernender. Also das aber noch in der Fortsetzung, was jetzt passiert, ohne Pause, wenn ich mir die Jungs angeschaut habe von Borussia in der letzten Zeit, ich würde sagen, wie dort jeder Schritt eigentlich darauf hindeutet, wie sehr der ein oder andere mal 14 Tage, 3 Wochen eine Pause gebrauchen könnte. Also das ist objektiv so. Aber wir können natürlich, Ewald, wenn wir jetzt darüber reden, was die ein oder andere Mannschaft, zum Beispiel Schalke, aber auch andere, auch uns oder auch die anderen Mannschaften, was da noch drauf auf sie zukommen kann, das lassen wir lieber weg. Wir sollten uns, weil das spekulativ ist, und wir sollten uns vielleicht sogar mehr auf das legen und damit beschäftigen, was eigentlich in unserem Fußball, in unserem deutschen Fußball, aber eine ganze Menge an Positiven läuft, was immer wieder untergeht in irgendwelchen Krawallmeldungen und auch Meldungen, wo ich sage, die lieben unseren Fußball nicht.
Du hast völlig recht, Hans. Ich denke auch, Michael wollte das gerade so ein bisschen ansprechen, es sind schon viele Verletzungen da und was noch an Verletzungen dazukommen könnte, das ist natürlich dieser Situation geschuldet, du hast es gerade gesagt.
Entschuldigt, wenn ich dich unterbreche. Und pass auf, aber die wichtigsten Verletzungen, von denen sprechen wir gar nicht. Wir sprechen nur die physischen an. Wir sprechen nicht die psychischen Verletzungen. Wenn vor dem Spiel gegen Bielefeld ich gekommen wäre, als dieser alte, erfahrene Mann und sagt, Jungs, wenigstens ein Unentschieden gegen Bielefeld. Hätte mich ganz Deutschland, hätten mich alle in der Welt, alle Fachleute, aber zerrissen, was ist denn das für ein blödes, pessimistisches Schwein? Pass auf, wenn Schalke diese Situation gehabt hätte, dass sie gegen Bielefeld unentschieden spielen zu Hause, ja. Eine Zielstellung, die unter normalen Umständen überhaupt nicht zählen kann, wären sie drei Punkte weg von Bielefeld. Und hätten jetzt schon, würde niemand, kein Fan, würde ich fragen, denn der Fan hat immer noch im Kopf, Schalke könnte auch in diesem Jahr mit diesem Klassekader vielleicht international spielen. Nehme ich dem Fan nicht übel. Aber der Fachmann ist eigentlich seit Wochen, von Monaten, will ich mal vorsichtig darauf aus, eigentlich der Mannschaft zu erklären, Jungs, solange die letzten drei Mannschaften ganz eng zusammen sind, sind wir nicht abgestiegen, sondern haben bis zum Schluss unsere Chance, drinnen zu bleiben, eventuell über die Relegation. Das ist ein Rangehen, was eigentlich für den optimistischen und für den nach vorne denkenden Menschen eine scheiß Position ist. Aber diese realistische Position, und zwar alle, die damit zu tun haben, Trainer und auch Leitung, wäre aber dringend notwendig in vielen Vereinen.
Absolut, das sehe ich genauso. Und du hast eben mal den Christian Streich angesprochen und diese Fokussierung darauf, ganz nach oben zu kommen, in den UEFA-Pokal zu kommen. Wie erlebst du diese Fokussierung vieler in der Öffentlichkeit und auch, weiß nicht, wie es bei den Fans ist, dass man immer danach schaut, naja, wer wird deutscher Meister, was erreichen wir international in Europa und was ist mit all den Vereinen, so wie Freiburg, wie du es eben gesagt hast, wird das überhaupt gesehen, wird das realistisch positiv beurteilt, was Trainer und Vereine unter bestimmten Bedingungen, wirtschaftlichen und personellen, überhaupt leisten?
Triffst du doch einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch in unserer Berichterstattung. In unserer Berichterstattung steht seit Jahren, seit Bayern München, und zwar nicht zufälligerweise, sondern verdientermaßen, die haben irgendwo auf der Strecke das viel, viel richtig gemacht. Und wenn du etwas richtig gemacht hast und du hast dann mal eine bestimmte Position erreicht mit guten Führungskräften in der Leitung und mit einer guten Kaderpolitik, dann geht vieles scheinbar von alleine. Pass auf. Aber sag mir bitte einmal, unsere gesamte Berichterstattung spricht ständig permanent, auch jetzt wieder in jeder Diskussion spielt es eine Rolle, wie langweilig unsere Meisterschaft ist, weil Bayern München jetzt 7 oder 8 oder 10, was weiß ich, mal hintereinander Meister geworden ist. Pass auf, wer von unserer Riesenanhängerschaft im Fußball, wer von unseren Fans in Gladbach, Millionen Fans, wen interessiert eigentlich echt, wer in Deutschland Meister wird? Der Neutrale, der nicht mal eine Bindung hat dazu, der noch am Rande, den interessiert aber private Dinge mehr. Pass auf, Tatsache ist, dass 95% oder 90% aller in Deutschland, weil der deutsche Meister momentan für ihre Mannschaft, für ihre Clubs nicht erreichbar ist, normaler, nicht in der Fantasie der Fans, sondern nicht erreichbar ist. Pass auf, interessiert dich ein Scheißdreck. Und trotzdem erleben in Gladbach Millionen Anhänger, erleben seit 10 Jahren ein Hoch der Mannschaft, wo sie so viel Freude und so viel Spaß haben, dass es sie nicht interessiert, ob Dortmund oder München. Je nach Wohnort oder weil mich gerade der Mittelstürmer von Dortmund mal begrüßt hat. Das interessiert eigentlich nicht so, wie sie in unseren Medien eigentlich eine Wertigkeit hat. Es ist objektiv und man vergisst dann, aber die unglaublich solide, gute Arbeit die Mannschaften, die natürlich nicht ständig im Blickpunkt sind, aber leisten. Und da gibt es momentan eine ganze Menge, wo wir froh sein können, dass im Fußball offensichtlich gute Leute mit den Möglichkeiten, die sie finanziell haben, offensichtlich richtig gut umgehen.
Du hast völlig recht, Hans, aber Fakt ist natürlich auch, dass sich die Leute natürlich als Fußballfan danach sehnen, dass es zumindest mal jemanden wieder gibt, der zumindest länger dran kratzt. Das haben wir ja in der Vergangenheit nun auch gehabt mit Borussia Dortmund. Dazu können wir vielleicht leider noch einen Satz verlieren. Trotzdem ist es natürlich auch, wenn du jetzt siehst, wie die Entwicklung aktuell ist, die Bayern für ihre Verhältnisse, man kann ja fast sagen, schwächeln leicht. Und wenn du auf die Tabelle guckst, sind sie halt nach dem Leverkusen-Sieg trotzdem wieder Erster. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass der normale Fan, keine Ahnung, der Fan von Werder Bremen sagt, ah, wäre doch toll, wenn Dortmund Meister wird. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man sich wünscht, dass Bayern nicht jedes Jahr mit 25 Punkten Vorsprung Meister wird. Und da sind wir ja dieses Jahr vielleicht auf einem ganz guten Weg.
Ewald, das ist menschlich. Das ist auch ein bisschen Neid. Das kann man schon mal machen. Aber dass es in Gladbach 90 oder 95% ernsthaft beschäftigt, wer Meister wird, kann ich mir in der letzten Zeit nicht vorstellen. Das war vor 40 Jahren anders.
Hast du gehört? Ja, absolut. Das war der Michael gerade. Unsere Stimme.
Werder Bremen hat die letzten Jahre nicht doch. Zu Hause setzt sich der Fan, und zwar der ältere Fan, setzt sich hin und denkt an die Schafzeiten und denkt an die Otto Rehhagel-Zeiten. Das ist doch legitim. Aber seit Jahren hat Bremen und werden möglicherweise auch noch in Jahren nichts mit dem deutschen Meister zu tun haben. Und trotzdem wird die fantastische Bremer Fangemeinschaft, die diese Mannschaft schon zweimal im Abstiegskampf aber so fantastisch unterstützt haben, es interessiert sie total am Rande, wer Meister wird.
Du sprichst mir an, du
das
sprichst...
Schöne, das ist das Schöne an unserem Fußball.
Genau so.
Wenn es anders wäre, könnte man einpacken. Dann brauchte man aber auch nicht damit zu rechnen, dass wir über Fernsehgelder so ordentlich leben können.
Okay. Genau so ist das. Du sprichst mir aus der Seele, das sagt das immer wieder. Das ist für mich ein großer Kritikpunkt an unserer Art und Weise, über unseren Fußball zu reden, auch in der Berichterstattung. Ich sage dann immer, was sollen denn all die anderen Vereine denken? Ich meine, vielleicht hast du noch Leverkusen, Dortmund, Leipzig, die da oben dran kratzen, alle anderen haben da gar nichts mit zu tun. Und trotzdem gehen die Leute jedenfalls vor Corona ins Stadion, unterstützen ihre Mannschaft, haben eine Riesenfreude, haben andere Anforderungen, und das trägt unseren Fußball, und das möchte ich auch mal in der Berichterstattung reflektiert sehen, dass man aufhört, dauernd nur darauf zu gucken, wer wird deutscher Meister, interessiert mich nicht, sondern mich interessiert, was jeder einzelne Club, jede einzelne Mannschaft, jeder einzelne Trainer aus seinen Möglichkeiten macht, das interessiert die Fans auch, und der Fußball basiert auf allen Fans und nicht auf denjenigen, die deutscher Meister werden wollen. Damit sprichst du mir aus der Seele, aber deswegen haben wir dich ja angerufen, weil du so kompetent bist und das alles. Manchmal fragt der Michael, man kann unsere Stimmen schlecht auseinanderhalten. Der Michael hat eine ähnlich tiefe Stimme wie ich.
Ja.
Darf ich mal...
Wir sind offensichtlich mit dem Telefon nicht hundertprozentig. Sag mal bitte, das Letzte habe ich nicht ganz verstanden.
Ist alles gut. Wir können einfach weitermachen. Du kannst manchmal ein bisschen, mixt du uns ein bisschen, wer was sagt, aber es ist inhaltlich alles tippitoppi irgendwie, und wir können einfach so weitermachen und uns vielleicht noch dem ein oder anderen Thema zuwenden, was Ewald zum Beispiel noch auf der Seele liegt. Wir hatten gerade auch die Diskussion Verteidigung, wir hatten die Diskussion Foulspiel, wir hatten die Diskussion Spieler schmeißen sich mehr hin, schreien vielleicht auch mehr. Da habe ich gestern eine ganz eigene Erfahrung gemacht. Ewald, was möchtest du als erstes in dem Komplex nochmal besprechen?
Ja, dieses, ja, Entschuldigung.
Ja. Ewald, aber das sind alles Dinge, wo mich eigentlich nur eine einzige Sache wundert, dass wir natürlich über diese Themen aber auch sehr, sehr lange sprechen. Und wir haben eigentlich kompetente Leute, die so etwas verändern könnten. Wir haben kompetente Leute mit gut ausgebildeten Trainern, die auch alle, wenn du sie privat sprichst, über die unsauberen Aktionen in unserem Fußball. Mit mir braucht niemand reden. Ich bin nicht der Meinung, dass eine richtig gesunde Härte und Männlichkeit nicht zum Fußball gehört. Das ist für mich nicht das Problem. Aber diese Probleme stehen doch. Es steht doch für mich das Problem. Jetzt sage ich mal ein Beispiel. Vielleicht stehe ich da sogar alleine, weil es gar nicht diskutiert wird. Wir haben, wann begonnen wurde, hochzuspringen und beim Kopfball-Zweikampf, wo noch genug passiert mit dem Zusammenstoßen, aber wo beim Kopfball-Zweikampf regelmäßig ein Ellbogen ins Gesicht des Gegners geschmettert wird. Weißt du, wann der Anfang war? Mhm. Der Anfang, glaube ich, sogar mit zwei Nasenbeinbrüchen, war 2002, also der richtige Anfang, 2002 in Ostasien. Diese Frage, dass wir 18 Jahre nicht in den Griff richtig kriegen, wenn beim Hochspringen, beim Kopfballduell, der Ellbogen den Hals oder das Kinn oder die Nase des Gegners trifft. 18 Jahre! Und wir haben es nicht im Griff. Und das, jeder zweite Reporter sagt, das ist nicht absichtlich. Du, der du gespielt hast, weißt, dass es eine völlig unnatürliche Bewegung ist, dass ich den Ellbogen dem Gegner ins Gesicht schmettere.
Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was du meinst mit 2002 in Asien? Das ist mir irgendwie nicht ganz klar, wo da der Ursprung ist.
Das sage ich dir. Seit dieser Zeit damals, das ist für mich als Weltmeisterschaft eingegangen, wo das zum ersten Mal in überhöhter Form von der Anzahl her häufig passiert ist, dass bei Zweikämpfen in der Luft aber ständig irgendwo mit den Armen gearbeitet wurde. Geh mal im Kicker nach und lies mal nach. Das war damals für mich offensichtlich ein Wendepunkt. Aber seitdem haben wir dieses Problem generell und man hat ja manchmal das Gefühl, es wird geschult. Ich persönlich behaupte, die Art und Weise, wie viele hochgehen, das ist natürlich eine Art Selbstschutz. Aber Selbstschutz kann natürlich nicht ausarten, dass man im Grunde genommen selbst in einer Art und Weise austeilt, was ich unsauber ohne Ende finde. Wir haben es nicht im Griff. Ich würde dort viel, viel häufiger sagen, wertet es als Tätigkeit und statt. Mhm. Zum Beispiel, aber dort haben wir natürlich eine ganze Menge. Du hast vorhin erwähnt, die Frage, dass ich falle bei jeder Gelegenheit und liegen bleibe und dann auch noch natürlich anfordere, die Fairness-Variante, eine Unfairness beantworten mit Fairness, nämlich den Ball ins Ausspielen. Da könnten wir diskutieren über Tage. Und ich würde sagen, es liegt an uns, wir können es ändern. Wir müssen es wohl alle gemeinsam tun.
Also meine Frage an dich wäre auch, ich weiß nicht, ob ich diese Empfindung exklusiv habe, aber ich habe das Gefühl, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Zuschauer nicht mehr da sind, dass das Schreien nach einem vermeintlichen Foul deutlich größer und lauter geworden ist, um so irgendwie den Schiedsrichter auf seine Seite zu ziehen und zu zeigen, hey, hier war ein Foul. Kannst du das bestätigen oder bin ich blind?
Ja, ich bestätige es mal nicht, weil ich persönlich denke, dass ich habe vor 4 Jahren mal dem Kicker ein Interview gegeben, wo ich dieselben Probleme angesprochen habe. Also ich sehe das schon viel, viel länger. Das, was du momentan meinst, das kann durchaus mal eine Folge sein der Tatsache, dass man alles, was auf dem Platz passiert und was auch an Kommunikation läuft von der Bank und auch auf dem Spielfeld, natürlich viel, viel, viel freier und offener geworden ist, offener für die Allgemeinheit. Sonst ist ja sehr viel untergegangen. Das würde ich jetzt mal sagen. Es hat sich nicht verschlechtert in der letzten Zeit. Es ist nur öffentlicher geworden.
Ja, weil man es hört, weil man es hören kann, ne? Ist ja klar. Aber denk mal daran, was wir gestern besprochen haben. Das war eigentlich so auch der Hintergrund unserer Frage. Wie beurteilst du das Abwehrverhalten? Also ich brauche deine Hilfe, Hans. Ich bin hier fast in jedem 16er, wenn wir aktuell über das letzte Wochenende reden. Und dann denke ich mir immer, Leute, was ist das für ein Abwehrverhalten? Wie verhalten sich Abwehrspieler, wenn von rechts eine Flanke reinfliegt?
Völlig anderes Thema, aber für mich ein wichtiges Thema, weil ich persönlich sage, wenn ich unsere Arbeit in den letzten Jahren nehme, die ja mit Trainerausbildung auch zu tun hat, die auch damit zu tun hat, mit Ausbildung in den Nachwuchsbereichen, dann behaupte ich schlicht und einfach, wenn ich alle Klassen nehme, von der ersten Liga über die zweite, über die dritte, sind wir in den letzten 10 Jahren rein, was das Fußballerische angeht, also das technische Verhalten, anderes taktisches Verhalten, durchaus ein ganzes Stück in der Breite weitergekommen. Wenn ich sehe, was da in der dritten Liga zum Teil, aber vor allen Dingen auch gestern in der zweiten Liga, was dort zum Beispiel Fürth spielt, das sind ein paar richtig gute Ansätze. Nicht nur Fürth, ich könnte noch ein paar andere nennen. Aber diese Situation, dass im Grunde genommen wir in dem, was wir nach vorne raus tun, scheinbar dazu gewonnen haben, muss ich sagen, als einer, der groß geworden ist, zu Zeiten, wo man noch die scheiß Manndeckung so verstanden wissen wollte, dass man seinen Gegenspieler auch auf die Toilette gefolgt ist, wenn der mal zwischenzeitlich austreten musste. Pass auf, dass das seit Jahren nicht mehr eine Rolle spielt, sondern dass dort meinetwegen ein bisschen klügeres Abwehrverhalten mitspielt, dass man über Verschieben sich gegenseitig helfen kann, dass man dort Männer übergibt, vertikal und horizontal, aber natürlich immer wieder auch in Abstimmung mit seinen Mannschaftskollegen. Das ist aber richtig erfreulich und gut, dass das auch die Grundlage ist. Aber pass auf, die Manndeckung gehört aber immer noch zum Glück in einer viel, viel reduzierteren Form zu einem taktischen Mittel im Fußball. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen jungen Trainern von heute allein der Ausdruck Manndeckung sowas von Gegenwehr auslöst, dass man gar nicht weiß, was man damit meint. Im eigenen 16er, das finde ich wunderschön, dass der Jens Lehmann vor 14 Tagen oder 3 Wochen im Doppelpass, im DSF-Stammtisch gesagt hat, schaut euch mal dieses Tor an, schaut euch dieses Tor an. Wir haben so häufig momentan, bei allen Mannschaften übrigens, pass auf, bei denen es nicht ist, die sind auch sogar eine kleine Ausnahme. Für mich gehören die Leipziger momentan dazu. Aber darauf hast du so häufig die Situation, dass Gegner ganz frei zum Schuss und zu Kopfbällen kommen, obwohl sie nur zu zweit oder zu dritt gegen 6, 7 Gegner im 16er des anderen stehen. Pass auf, und da sagt Lehmann berechtigt, es bleibt dabei, im eigenen 16er, ich sage sogar im letzten Drittel, weil natürlich dort übergeben und verschieben nur die höhere Kunst des Abwehrspielens ist. Das ist also ein bisschen übermenschlich. Aber im eigenen 16er ist jede Form des Deckens eine reine Manndeckung. Dort muss mannbezogen verteidigt werden, sonst eitert es ohne Ende. Und dann sagt er noch einen ganz klugen Satz, der Jens, er sagt, Räume schießen keine Tore. Ich fand das großartig, aber dass es uns ein Torhüter sagen musste. Du kennst meine Herkunft und mein Alter. Du weißt, was wir früher immer gesagt haben, vor 50 Jahren. Wir haben gesagt, links außen ein Torhüter. Müssen besondere Charaktere sein. Ich habe nicht gesagt, dass sie auch auf ihre Art und Weise etwas Besonderes sind. Aber wir hätten auf keinen Fall damals gesagt, ein Torhüter wird mal ein guter Trainer. Aber das dann vom Jens Lehmann Dino Zoff will ich mal ausklammern. Dann, dass Jens Lehmann als ehemaliger Torhüter uns solche simplen Weisheiten sagen muss, spricht eher gegen uns.
Absolut, Hans, du sprichst mir aus der Seele und ich fühle mich nicht mehr alleine. Ich versuche das seit Monaten. Je mehr Spiele man sich anschaut, und wir machen das ja nun seit langen Jahren, kann ich dir nur, du sprichst mir aus der Seele, dieses nicht existente Abwehrverhalten, was ganz bestimmt eine grundsätzliche Entwicklung, eine grundsätzliche Ausbildung im Fußball zur Folge hat, das ist unerträglich für mich. Lass mich das gerade noch sagen, das ist unerträglich. Ich habe gesagt, als es mit den Abstandsregeln losging in Corona, habe ich gesagt, da haben wir doch keine Probleme mit. Das machen unsere Abwehrspieler doch schon seit langen Jahren. Deswegen können wir doch in aller Ruhe auch auf dem Fußballplatz spielen.
Das ist natürlich eine gute Formulierung, ja, das finde ich schon.
Ja, also und deswegen, du hast das ja erklärt, wir sind offensiv, taktisch haben wir uns weiterentwickelt, aber wir haben im Laufe dieser Jahre, wo wir uns wirklich auf schöneren Fußball, auf taktisch variableren Fußball fokussiert haben, haben wir aus meiner Sicht doch vieles an Abwehrverhalten, vieles an Zweikampfverhalten eingebüßt. Und diese Fokussierung gerade, wie viele Tore fallen an jedem Wochenende, wenn der Ball nach draußen gespielt wird, dann verliert fast jeder seine Leute aus den Augen. Ein guter Stürmer zieht sich zum zweiten Pfosten, kann entweder frei reinköpfen oder kommt aus dem Rücken des Abwehrspielers nach vorne. Für mich ist es unerträglich, das zu sehen, weil ich liebe zwar Tore, aber als du siehst es wahrscheinlich genauso, als Trainer drehen wir durch, wenn wir bestimmte Fehler sehen und sehen sie immer und immer wieder. Wenn einer es super macht, dann sage ich nichts. Aber wenn einer überhaupt keine Idee hat, Moment mal, ich denke jetzt an das Spiel Leverkusen, der Tar, einer unserer besten Abwehrspieler, bei dem ersten Tor, Leverkusen hat die Sache im Griff und da wird der Ball nach rechts außen gespielt und er steht neben Lewandowski und in dem Moment bewegt sich der Lewandowski nach hinten zum zweiten Pfosten. Er würdigt ihn nochmal eines kleinen Schulterblickes. Lass mich gerade, ich muss das jetzt loswerden. Er würdigt ihn noch einen kleinen Schulterblickes. Ach, der geht zum zweiten Pfosten. Naja, gut. Stelle ich so, dann bewegt er sich so zwei, drei Schritte zurück in der Hoffnung, dass er die Flanke im Raum abfängt und semmelt dabei seinen eigenen Torwart um, der die Flanke wahrscheinlich ansonsten gekriegt hat und da hinten nickt Lewandowski den Ball ins Tor. Das ist für mich eine Symbolszene für nicht existentes Abwehrverhalten bei Flanken, was eben damit zu tun hat, dass wir uns nicht mehr darauf fokussieren, wie eng muss ich eigentlich decken und wann muss ich eigentlich anfangen, in eine richtige Mandigung zu gehen?
Ewald, wenn wir zwei mit einer Meinung, die offensichtlich sehr, sehr deckungsgleich ist, wenn wir damit vielleicht in irgendeiner Veranstaltung der heutigen verantwortlichen Trainer gehen, würden wir vielleicht Gegenwind bekommen ohne Ende. Und wenn wir dann noch ein bisschen dafür sorgen würden, dass eine bestimmte Art von Fans kommen, und zwar womit das dann zusammenhängt, dass im Grunde genommen wir als Trainer sagen, für den neutralen und für den nicht echten Fan entsteht dadurch, wie wir es momentan machen, viel, viel attraktiverer Fußball, weil mehr Tore fallen, pass auf, aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich ganz, ganz oben landen willst und wenn du mit aus deiner Mannschaft Optimales rausholen, darfst du dir diese andere Seite, wir haben früher sogar, sind wir so weit gegangen, so einen Unfug zu erzählen, in der Abwehr werden die Spiele gewonnen. Das stimmt ja, wenn es auf die Abwehr bezogen ist, nicht. Aber das, wenn man sagt, nach Ballverlust, wie sich eine Mannschaft dann geschlossen für das Abwehrspiel verantwortlich fühlt, das galt schon vor 50 Jahren. Da sind wir wieder dabei, dass im Fußball in schöner Regelmäßigkeit alles wieder das Gleiche oder dasselbe ist.
Also in der, es gibt ja diesen Spruch, der Angriff kann Spiele gewinnen, eine Meisterschaft entscheidet die Abwehr. Also natürlich gewinne ich auch Spiele durch die Abwehr und ich bleibe dabei. Das, was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. Es kann sein, dass wir Gegenwind bekommen. Viele junge Trainer, die jetzt wirklich in der Ausbildung mitbekommen haben, wir wollen schönen Fußball spielen. Ja, ist ja auch berechtigt, den Fans etwas zu bieten. Aber wenn du Spiele verlierst, dann kommen die Fans auch nicht mehr. Und ich sehe jetzt eine Entwicklung. Ich sehe, denk mal letztes Jahr an Werder Bremen, denk dieses Jahr an Schalke 04. Es gibt viele Mannschaften, die geraten in Abstiegsgefahr. Und dann sagt man plötzlich, ja schau mal, die kämpfen gar nicht richtig. Die halten gar nicht richtig dagegen. Wo ist die Aggressivität? Und dann kommt der Spruch, ja der Kader ist gar nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet. So, und möchte ich komplett in Abrede stellen. Es geht nicht darum, man kann einen Kader nicht auf Abstiegskampf vorbereiten, sondern ich kann nur einen Kader darauf vorbereiten, dass ich vernünftig abwehren muss, dass ich aggressiv sein muss und gleichzeitig gut nach vorne spielen. Und in dem Moment, wo solche Mannschaften, auch mit vielen jungen Trainern, das beobachte ich immer wieder, in Abstiegsgefahr geraten, sehen wir die Schwäche dieses Spielmodells, dass sie einfach nur fast über Ballbesitz, über Ball laufen lassen, über Fußballspielen kommen. Und Schalke macht es jetzt gerade vor, die fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr gewinnen, obwohl sie viele gute Fußballer haben und dort wunderbar den Ball laufen lassen. So, aber was passiert denn, wenn der Gegner den Ball hat? Also das ist albern. Das heißt, wir müssen einfach zurückkehren dahin. Und ich möchte nochmal daran erinnern, die Mannschaften, die ganz oben stehen, die haben beides. Bayern München wird Deutscher Meister, Trippelsieger, weil sie hinten Top-Leute haben, die nicht nur gut sind, sie sind auch noch schnell. Leipzig kommt immer weiter nach vorne, leider nicht mit deutschen Abwehrspielern, weil wir die in dieser Breite einfach gar nicht mehr haben.
Ist doch so, Ewald, wir zwei wissen, dass du im Grunde genommen immer wieder nicht abhängig bist von dem, was du als Trainer erreichst, was du willst, sondern du bist abhängig von dem, was du an Spielermaterial da hast, und was du dann optimal aus ihnen machst, wie du sie zusammenstellst, wie du sie von der Balance her zusammenstellst. Und pass auf, Tatsache, es wird immer so bleiben, dass du aktives Fußballspielen wird immer eine für mich richtig wichtige, gute Aktion, und zwar für alle, eine Option für alle Trainer sein. Aber unter Beachtung dessen, was ich an individueller Klasse habe. Wenn ich als Union Berlin sage, ich presse und ich presse bei Bayern München, in München oder auch zu Hause gegen München, presse ich in der Hälfte des Gegners, dann muss ich gegen eine Mannschaft wie Bayern, die mir auf allen Positionen in dieser unglaublichen Art und Weise fußballerisch überlegen ist, muss ich gegen diese Mannschaft verlieren, zum Teil klar. Pass auf, das heißt also, dass meine aktive Abwehrarbeit, die muss sich deutlich weiter hinten ergeben. Also ist das, was so häufig durchklingt, dass im Grunde genommen alle Mannschaften zu jedem Zeitpunkt, auch wenn der Zeitpunkt gar nicht der richtige ist, ein Pressing spielen, das ist im Grunde genommen für mich auch naiv. Weil im Grunde die Qualität meiner Spieler und die Balance in der Mannschaft für das Resultat entscheidend ist. Nicht allein mein Wille als Trainer. Das ist ein großer Fehler, der auch gemacht wird, wo ich persönlich glaube, du musst eine klare Vorstellung haben von dem, was ich spiele. Aber ich werde dort auch Spiele verlieren. Nehmen als Beispiel noch einmal die Spielvereinigung Fürth. Wo der Trainer für mich eine geradezu sensationelle Arbeit in diesem Jahr macht und einen ganz aktiven, guten Fußball spielt. Und sie verlieren eins der letzten Heimspiele zu Hause, 0-4, Darmstadt oder Karlsruhe, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber wo ich sage, da ist niemand gefeit, auch wenn der Trainer selbst aber immer ganz klare Vorstellungen hat, wie er spielen möchte. Julius Nagelsmann. Ein Vertreter, der selbstbewusst genug ist, zu sagen, ich kann eine Menge bewirken, aber er kann nicht bewirken, dass er ein Spiel, was er eigentlich auch gewinnen will, bei Manchester United 5-0 verliert. Mhm. Ja, deswegen halte ich es auch für einen ohne dass ich die Zeichen versetzen will und vergessen will, die so ein Resultat auch bringt. Die deutsche Nationalmannschaft hat momentan nicht das Problem, dass sie in Spanien mal 6 Stück kriegt. Das erste Mal seit 536 Jahren. Sondern die deutsche Nationalmannschaft hat momentan ein Problem, dass wir im Mittelfeld und im Angriff Spieler haben, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, die also richtig steigerungsfähig sind. Aber das ist nicht unser Hauptproblem, das ist ein schönes Problem. Denn damit kann man arbeiten. Und dass man aber mit Spielern, die im Abwehrbereich Klasse haben und die im Abwehrbereich, also auch die anderen Spieler, die abwehrmäßig denken, ein totales Defizit haben. Und zwar nicht seit gestern. Wir sind Weltmeister geworden in Brasilien, 14. Mit einer Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt mit Boateng und Hummels Weltklasse hatten. Zu dem Zeitpunkt. Die beiden waren es nicht immer, aber zu dem Zeitpunkt waren sie es. Und aber ansonsten haben wir auch von dort sind wir Weltmeister geworden mit Zentrumsverteidigern als Außenverteidiger, weil wir den Philipp Lahm, ich weiß nicht, ob wir den damals schon auch klugerweise mit seinen Stärken im Mittelfeld hatten. Auf jeden Fall haben wir hinten zum Teil mit 4 Zentrumsverteidigern gespielt. Also seitdem schleppen wir die Sache mit uns rum. Dann spielt ein bewundernswert ein Kölner Außenverteidiger, der als Nationalspieler auch noch in die zweite Liga mitgeht. Ich will damit nur sagen, Mensch, es ist doch sichtbar, dass wir dort aber richtige Probleme haben. Wir haben nach wie vor keinen Außenverteidiger. Mhm. Unser rechter Back gegen Spanien war der Matthias Ginter. Mhm. Der Matthias Ginter spielt bei uns regelmäßig im Zentrum und macht es dort zum Teil aber vorzüglich. Ich muss damit sagen, links spielt ein junger Max. Bewundernswert, dass der so weit bringt. Aber dass er dort mal als Klassemann mit Mitte 20, als Klassemann uns dorthin bringen soll, wo unsere gesamte Öffentlichkeit aber permanent, Woche für Woche, die Forderung stellt, wir sollen weiter Weltspitze sein, wie wir es über Jahrzehnte waren. Und akzeptieren nicht, dass so eine Nationalmannschaft auch mal, und das geht nur gemeinsam, dass man es angeht, dass man dort auch dafür sorgt, dass eine Mannschaft, die mal in einer richtig schwierigen Situation ist, sind wir ohne Zweifel.
Hans, ganz kurz mal rein da, wenn ich das kurz darf. Das ist völlig richtig, die Argumentation kann ich nachvollziehen, nur müsste dann nicht auch der Verantwortliche oder die Verantwortlichen der Nationalmannschaft genau das, was du jetzt sagst und was Ewald immer wieder sagt, auch selbst mal thematisieren und sagen, Freunde, gerade in der Defensive sind wir einfach keine Weltklasse und wie wollen wir da eigentlich wieder rauskommen? Das passiert nicht.
Ewald, du hast doch total recht, aber es ist doch unheimlich kompliziert für den Yogi, diese Dinge beim Namen anzusprechen. Denn das würde bedeuten, wenn ich sage, ein Max wird kein Weltklasseverteidiger. Pass auf, dann ist das doch Kritik am Max laut dem Verständnis unserer Öffentlichkeit. Ich habe gesagt, es ist unheimlich stark von Max, dass er sich von Augsburg über PSV Eindhoven, wo er auch nicht immer gespielt hat, pass auf, bis in die Nationalmannschaft reinspielt, das ist doch ein bewundernswert. Aber wenn Jogi Löw sagt, ich habe keine Verteidiger, das kann der doch gar nicht sagen. Das muss doch irgendjemand mal für ihn übernehmen.
Ja. Absolut. So, genauso ist das. Wir sind jetzt nochmal zur Nationalmannschaft kurz gekommen. Also wir können nur auf diese Dinge hinweisen. Und das tust du ja, Hans. Wir können nur da auf die Dinge hinweisen. Wenn wir jetzt beide 10 Jahre jünger werden, dann würde ich dich als DFB-Präsident vorschlagen und ich würde die Nationalmannschaft übernehmen. Eigentlich ja. Müsste es umgekehrt, ja. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, weil du der bessere Trainer warst. Aber du bist ja 10 Jahre älter als ich.
Ich muss das Lob zurückgeben. Ich würde, wenn wir wirklich 10 Jahre jünger wären, würde ich sagen, du Nationalmannschaft und ich mache deinen Assistenten. Jemand, der aber nicht immer dabei sein muss.
Okay. So, jetzt ist, ich glaube, jetzt machen wir mal Weihnachten gleich, oder, Ewald? Was ja, meinst du?
Darf ich noch eine Abschlussfrage, oder? Eine kleine Abschlussfrage stellen? Wir haben jetzt über Corona gesprochen, wir haben über grundsätzliche Entwicklungen im Fußball mit zu viel Tiki-Taka und zu wenig Abwehrverhalten gesprochen. Wie siehst du angesichts der momentanen Situation, siehst du da eine Gefahr für den Profifußball, angesichts der weltweiten Geschichte? Also wir müssen was gegen...
Ja, sag. Ein Vorteil dir gegenüber habe ich doch. Ich habe zwei Gesellschaftssysteme erlebt. Ich habe unter anderem 30 Jahre im Leistungsfußball der DDR und habe dort mitbekommen, unterschiedlichsten Versuche, und zwar von mächtigen Leuten im starken DDR-Leistungssport, die versucht haben, mit den unterschiedlichsten Maßnahmen den Leistungsfußball kaputt zu machen. Pass auf, es ist ihnen nicht gelungen. Und auch wenn ich jetzt sehe und höre und lese und auch Interviews und Fachleute, angebliche Fachleute und Fachleute, wenn ich mitbekomme, wie sehr sie mit ihren Sagen, auch mit ihren Einschätzungen, mit ihren privaten, unserem Fußball schaden und wie wenig es ihnen gelungen ist, in der Gesamtheit dem Fußball zu schaden, habe ich große Hoffnung, dieser Fußball wird überleben.
Sehr gutes Schlusswort, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen, Ewald, oder?
Allerdings. Hans, herzlichen Dank für dieses sehr schöne und kompetente Gespräch. Wir bleiben einfach in Kontakt. Ich wünsche dir, deiner
wir werden es leider einschränken müssen. Wenn ich weiter so schlecht höre, wird es problematisch. Da muss ich mich mit dem Kind von Hannover 96 in Verbindung setzen. Das ist für mich.
Das kriegen wir hin. Das ist eine sehr gute
Idee. Das kann ich vermitteln. Ich habe die Nummer von ihm.
Alles klar.
Hans, vielen Dank.
Schönes Weihnachtsfest, ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich dir. Viel Gesundheit, liebe Grüße an die Familie und danke für dieses schöne Gespräch. Michael, nochmal.
Mach was Ordentliches raus, schneide das richtig, dass nicht die falschen Dinge rauskommen und dann gib nicht meine Adresse und meine Telefonnummer raus. nicht, dass ich erschlagen werde von den vielen, die offensichtlich eine andere Meinung haben.
Ja, genau.
Okay. Ewald, grüß mir bitte deine Frau. Alles, und auch natürlich deine Chefs oder deine Mitarbeiter, ganz egal, wer da gerade mit im Raum sitzt. Ich habe keine Vorstellung, wie er aussieht. Ja. Das hängt aber damit zusammen, dass ich nicht seinen Namen richtig verstanden habe.
Das kriegen wir alles nochmal in dem nächsten Jahr. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest in jedem Falle. Und wir sehen uns nicht.
Ewald, dass wir irgendwo auch mal wieder unter vier oder sechs Augen treffen können.
Das wäre schön.
Bei einer Flasche Wein und bei mir was zum Essen. Okay, Ewald?
Genau so. Alles Gute,
Hans. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ja gut, es ist auch schwierig, ne? Muss man sagen. Es ist schwierig. Ich habe ihn oft getroffen, noch als er auch Trainer war, aber das ist natürlich auch ein bisschen her. Und jetzt sitzt er da und hört halt nicht mehr so gut. Aber was er gesagt hat, darauf kommt es ja an.
Ja, ne? Das ist sensationell. Also, Hans hat schon immer einen so kompetenten und dezidierten Blick auf den Fußball gehabt und auf die Gesamtentwicklung im Fußball. Und das tut einfach gut. Es tut einfach gut, jemanden zu haben, der auch über diese langen Jahre das sieht und hat immer kritisch gesehen. Und das, was er eben noch gesagt hat, 30 Jahre DDR-Leistungsfußball. Ich weiß, wie dort versucht wurde. Das habe ich in vielen Gesprächen mit ihm, aber auch mit anderen, die aus dieser Zeit kommen, gelernt, wie sie wirklich versucht haben, das zu verwissenschaftlichen bis zum Gehtnichtmehr, den Erfolg zu planen, um die scheinbare Überlegenheit ihres Systems zu dokumentieren, so wie sie es in anderen olympischen Sportarten auch gemacht haben und haben den Mannschaftsgedanken dabei aus den Augen verloren. Du kannst den Fußball nicht auf so eine lächerliche Art und Weise optimieren und wollten, die haben ihn fast damit kaputt gemacht. Das hat Hans alles erlebt und jetzt erlebt er das unter diesen Bedingungen. Ich glaube, dass Hans einer der, ob er gut hört oder nicht gut hört, für mich ist Hans nach nach wie vor einer der kompetentesten Trainer überhaupt, einer der kompetentesten Fachleute überhaupt, um langfristige Entwicklungen und auch kurzfristige Entwicklungen im Fußball beurteilen zu können und analysieren zu können. Und das macht einfach Freude, das zu sehen, weil das es ist nicht so kompliziert eigentlich.
Nein, vor allen Dingen ist es halt auch schön zu sehen, wie wach er noch ist und wie er das alles im Detail genau verfolgt und wie er halt auch so pointiert nochmal sagt, er hört euch mal, was der Lehmann sagt. Darum geht's eigentlich.
Ja, genau. Ja. Ne? Ja, genau so. Also das ist dieses einfach die, ja, wie will ich es sagen, wie wir es eben gesagt haben.
Die Klarheit.
Ist für mich einfach ein klarer Blick auf das, ist, die Dinge werden verkompliziert, wir versuchen es, wenn ich das gesehen habe über Jahre hinweg, wie wir jedes Jahr, wie man so schön, das habe ich immer gerne gesagt, irgendeine taktisch-ideologische Sau durchs Dorf getrieben haben und haben wieder irgendetwas neu benannt, als wenn es dadurch irgendetwas Neues gewesen wäre und haben dabei vergessen, wo der Fußball überhaupt herkommt. Und jetzt haben wir eine Situation, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, da wollte ich jetzt nicht auch noch mit Hans reingehen, aber jetzt im Nachgang des Gesprächs würde ich das gerne mal sagen. Das, was du jetzt erlebt hast, offensichtlich hast du eine Situation unterbewertet beim gestrigen Spiel Schalke, wo jemand den Stamboli berührt hat. Ich habe die Situation nicht gesehen und du hast das kritisiert, dass immer geschrien wird und gemacht wird und getan wird. Das ist noch eine zusätzliche Geschichte in der Beurteilung unseres Abwehrverhaltens. Wir haben es mit Hans eben besprochen. Es ist einfach so, dass wir zu wenig Fokus auf Abwehrverhalten und auf Manndeckung in den entscheidenden Räumen legen und gelegt haben, dass die Trainer, auch junge Trainer, immer mehr in diese Richtung sich entwickelt haben. Wir müssen den Ball laufen lassen, Ballbesitz, bla bla bla, und taktisch variabel zu sein. Aber ein zweiter Punkt, den wir teilweise aus den Augen verloren haben, besteht wirklich darin, dass mittlerweile selbst wenn jemand aggressiv sein möchte, das fast schon gar nicht mehr kann, weil wir wieder dahin gekommen sind, wo wir schon mal weg von waren, dass bei jeder Berührung jemand auf die Nase fliegt. Der spürt, ein Abwehrspieler gewinnt den Ball und will ihn verteidigen. Der Stürmer drückt ein bisschen, der spürt die Hand im Rücken, zack, ich liege auf der Nase. Das ist für mich erbärmlich. Es ist erbärmlich und unerträglich, das zu sehen, weil es in doppelt und dreifacher Weise negativ ist. Erstens ist es betrügerisch, weil es kein fairer Wettbewerb ist. Zweitens verunmögliche ich ein aggressives Abwehrverhalten. Was will denn ein Abwehrspieler, was will ein Stürmer machen, wenn er jemanden bedrängen will und der liegt sofort auf der Nase und schreit dann auch noch? So, was will er denn machen? Das heißt, er hält sich zurück und dadurch haben wir eine zusätzliche Verminderung von Aggressivität, weil man Angst hat, ich bekomme einen Elfmeter gegen mich, ich bekomme einen Foul gegen mich. Mhm. Und das führt, ich weiß noch, wie ich 2006 in Griechenland war, wo ich genau das Gleiche erlebt habe. Und damals haben wir es verändern können. Ich habe gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann könnt ihr in Europa den Laden zumachen. Da lag jeder nur auf der Nase, aber in Europa hat das keiner gepfiffen. Aber jetzt sind wir wieder da, dass jeder sich auf die Nase legt und noch anfängt zu schreien, was man jetzt natürlich gut hört. Und das bedeutet für mich, ich kann nicht mehr aggressiv sein und dadurch geht noch mehr Aggressivität verloren. So, und was du da jetzt gestern erlebt hast, so ein Shitstorm, dass sich alle aufregen, warum kritisiert er das jetzt? Vielleicht hast du dich in der gestrigen Situation vertan. Ich habe sie nicht gesehen. Du hast ja selber gesagt, er ist ja wirklich getroffen worden. Aber der Grund, warum du das gemacht hast, besteht darin, dass du jedes Wochenende 3-4 Spiele kommentierst und das seit Monaten und das immer mehr zunimmt. An jeder Ecke liegen die Leute auf der Nase und deswegen geht es einem auf die Nerven. Es geht einem auf die Nerven, dass die nur sich hinschmeißen und nur rumschreien und nicht jeder Schiedsrichter den Mut hat, das dann eben auch nicht zu pfeifen, weil er eben oft in der Zeit überhaupt nicht sieht, ist er jetzt getroffen, ist er nicht getroffen. Und dem Schiri kannst du gar keinen Vorwurf machen. Denn du siehst es ja selber. Du siehst es auf den ersten Blick auch nicht. Und sagst dann, ja, schon wieder so ein Theater. Und dann sind eben auch in dem Moment, wo Leute betrügen, sind eben auch viele Situationen dabei, die man falsch beurteilt. Und der Schiedsrichter auch, weil du es so schnell gar nicht sehen kannst mit bloßem Auge. Und dann ist es schon zu spät. Also das ist für mich etwas, was wir dringend wieder verändern müssen.
Ein so. Vorsatz für 2021. Jetzt atmen wir einmal tief durch. So, habe ich da gerade unter aller Sau gehört vor 2-3 Minuten. Was esst ihr eigentlich Weihnachten?
Hab ich unter aller Sau gesagt? Nein.
Klar.
Wieso? Ich habe unerträglich und...
Unter aller Sau habe ich auch gehört. Da muss ich dran denken. Was gibt's eigentlich Weihnachten?
Das habe ich nicht gesagt.
Natürlich.
Ja?
Ja.
Ja. Weihnachten. Ich glaube, dass meine Frau eine Pute besorgt haben will. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt, ich könnte auch darauf verzichten, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil ich bin jetzt nicht so fleischorientiert, aber wenn das ab und zu mal auf den Tisch kommt, und das ist selten bei uns der Fall, dann kann man es auch genießen, wenn es ein vernünftiges Maß...
Maßvoll ist genau das Thema, oder?
Ja, maßvoll. Absolut. So. Das menschliche Maß in jeder Hinsicht.
Genau.
In jeder Hinsicht zu berücksichtigen. Und dazu gehört eben auch unsere, unsere gesamte Lebensweise, das menschliche Maß in der Produktion, das menschliche Maß im Fußball und auch in unserem individuellen Verhalten. Dann sind wir schon mal, wären wir schon mal einen Schritt weiter.
Genau. So, das war's für uns von dieser Veranstaltung. Von diesem Jahr, von 2020. Wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen und dann geht es ja irgendwie weiter, ne? 2. Januar oder so. Es ist unfassbar alles. Aber wir wünschen euch erstmal, wenn es möglich ist, und ich hoffe, es ist für alle möglich, die uns hören, ein paar ruhige Tage, ein bisschen runterkommen, wie auch immer ihr Weihnachten verbringt. Versucht es zu genießen, versucht danach die Tage zu genießen, wenn es geht. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Und die letzten warmen Worte gibt es natürlich, wie es gewohnt sind, von Ewald. Macht's gut und bis bald.
Ja, danke Michael. Von mir auch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit den Lieben, die ihr ins Haus lassen dürft und solltet. Wir müssen halt im Moment diese Regeln beachten, um dieser Pandemie Herr zu werden. Ich will jetzt nicht zum Weihnachtsfest schon wieder hochpolitisch werden, aber denkt bitte trotzdem daran, dass all das, worunter wir jetzt zu leiden haben, eigentlich die gleiche Ursache hat wie dieses unsägliche Artensterben, was wir in der Natur haben, das 6. Artensterben in der Millionen Jahre alten Geschichte der Menschheit, aber zum ersten Mal von uns selbst verursacht, die gleichen Ursachen wie der Klimawandel, der uns alle in unseren Lebensgrundlagen bedroht. Diese Pandemien kommen aus zerstörten Ökosystemen und das meinte ich mit menschlichem Maß. Wir müssen im neuen Jahr einfach nicht nur die Pandemie bekämpfen, sondern wir müssen die Ursachen dieser Pandemien bekämpfen. Denn das sind die gleichen Ursachen. Rücksichtslose Profitgier ohne Rücksicht auf Verluste. Wir zerstören die Ökosysteme, von denen wir alle leben, die Tiere und die Menschen. Und was dann noch auf uns zukommen könnte, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Deswegen müssen wir in diese Richtung gehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Leute uns zuhören. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest. Genießt auch die kleinen Dinge des Lebens, zum Beispiel in die Natur hinauszugehen, spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren. Ich sehe so viele Menschen, die jetzt auch wieder mal andere Dinge wahrnehmen und ich habe es selber auch genossen. Das ist einfach wichtig, auch wenn man sich jetzt nicht mit jedem treffen kann. Genießt einfach die kleinen Dinge des Lebens, seid zufrieden mit vielen Dingen, die wir einfach haben. Denn die Dinge, die uns wirklich zufrieden machen, die sind kostenlos. Also alles Gute, schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr.
Bis dahin, tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.